Wir wollen zusammen ein Wort Gottes betrachten, und zwar aus dem Alten Testament, und schlagen dazu 1. Könige auf. Und zwar 1. Könige 14, von Vers 11 bis 13, wo geschrieben steht: Wer von Jerobeam in der Stadt stirbt, den sollen die Hunde fressen. Und wer auf dem Felde stirbt, den sollen die Vögel des Himmels fressen. Denn Jehova hat es geredet. Und du, mache dich auf, geh nach deinem Hause. Wenn deine Füße in die Stadt eintreten, wird das Kind sterben. Und ganz Israel wird um ihn klagen und ihn begraben, denn von Jerobeam wird dieser allein in ein Grab kommen, weil an ihm etwas Gutes gegen Jehova, dem Gott Israel, gefunden worden ist im Hause Jerobeams. Soweit Gottes Wort. Es sollte über die verlesenen Worte Gottes die Frage gestellt werden: Was kann überhaupt aus dem gottlosen Haus Jerobeams noch Gutes gefunden werden? Jerobeam war ein Despot, der einen herrlichen Auftrag Gottes hatte, ihn aber in eigenen Gedanken durchführte. Jerobeam regierte das 10-Staaten-Reich oder Nordreich Israels, und er führte dort den Baalsdienst und die Astaroth ein und machte Israel abfallen von dem lebendigen Gott. Die Auslösung dieses Themas, das wir hier heute haben, ist eigentlich eine liebe Schwester aus unserer Gemeinde, die mich vor wenigen Wochen frug, was denn überhaupt im Hause Jerobeams noch Gutes sei. Und deshalb möchten wir heute hier über dieses Fragen der Dinge etwas hören. Und so blicken wir heute hinein in die Geschichte Israels, und zwar in eine Zeit, in der Jerobeam, der erste König des 10-Staaten-Reiches in Samaria, regierte. Die Sünde war es, welche die 12 Stämme in 2 Königreiche zertrennen ließ. Merken wir uns bei dieser Aussage: Sünde trennt. Im Garten Eden fing das einstmals an. Da fing das für uns Menschen an. Da war der Sünder im Garten Eden, in diesem Wonnegarten, in den der Herr ihn gestellt hatte, plötzlich von Gott getrennt. Eine Situation, die es noch nicht gegeben hatte. Wir wissen nicht, die Bibel schweigt darüber, wie lange Adam und Eva überhaupt im Garten Eden lebten. Wir wissen es nicht. Aber dort, als die Sünde den Anfang nahm, Da war der Mensch von Gott getrennt. In sündiger Eigenmächtigkeit erschlug Kain kurze Zeit später seinen Bruder auf dem Felde, wie wir lesen. Die sündige Eigenmächtigkeit des Menschen ließ im Alten Testament das Königreich Israels, einst in Jerusalem regiert, in zwei Teile zertrennt werden. Und die sündige Eigenmächtigkeit lässt heute Gemeinden und Gemeinschaften, die Gläubigen der Gemeinde Jesu, die vor dem Herrn eine Einheit sind, in Denominationen zertrennt sein. Gottlob, dass dies der Zeitlichkeit unterworfen ist und nicht der Ewigkeit. Jerobiam war's, er hatte das Volk in die Sünde, in die tiefe Sünde des Götzendienstes hineingeführt, die da zertrennt. Damit stand Israel wie einst die ersten Menschen im Garten Eden vor Gott, aber von ihm getrennt. Dieser böse König Jerobeam und die 10 Nordstaaten Israels gingen den Weg des Gerichtes. Sie gingen den Weg des bewussten Verderbnisses, ähnlich gleich unserer Christenheit in unserem Land, die keine Begegnung mit Jesus gehabt haben. Von dem Ende Jerobeams lesen wir ganz kurz in 2. Chronika 13, Vers 20, wo es heißt: Und Jehova schlug ihn, und er starb. Da hat Gott ordentlich hingelangt. Und wir glauben, das war auch notwendig. Denn er hat ein ganzes Volk von 10 Stämmen in den Baalsdienst geführt. Von dem lebendigen Gott hinweg, hin zum Seelenfeind. Und bevor aber Jerobeam im Gericht umkommt, hatte nach 1. Könige 14, Vers 1, der König einen Sohn. Sein Name war Abija. Von diesem Sohn heißt es, welcher erkrankte. Obgleich Israel den fremden Göttern diente, sendet Jerobeam sein eigenes Weib nach Silo. Silo ist uns bekannt. Da stand mal zu irgendeiner Zeit stand das Zelt, wo der Prophet Gottes Achisha wohnt. Vers 2. Warum sendet er denn sein eigenes Weib nach Silo? Um die Wahrheit zu erfahren, darum sendet er seine eigene Frau.
Er will wissen, was wohl mit seinem Sohn geschehen soll. Seine eigenen, die fremden Götter, kannten die Wahrheit um seinen Sohn nicht. Darum muss er nach Silo senden, wo der Prophet des lebendigen Gottes wohnt. Er braucht Wahrheit, dieser König Israels, welcher er weit, weit entfernt lebte. Und Jerobeam, er wollte nicht, dass seine Frau erkannt werde, Vers 2. Das wollte er nicht. Die sollte, wie man sagt, inkognito, sollte die da irgendwo auftreten. Er wollte nicht, dass seine Frau erkannt werde, wobei sie den Propheten Gottes zu erfragen hatte, weil er anderen Göttern diente. Wer der Sünde dient, kann vor Gott keinen Bestand haben. Und in der Gemeinde Jesu sieht es heute furchtbar aus. Sie hat bald so viel Verleumder als Aufrichtige vor dem Herrn Stehende. Darum sagt er, verstelle dich. Das sind die Richtigen, nicht wahr? Die wollen unter Verstellung die Wahrheit haben. Sie erfuhr die Wahrheit. Nur anders, sowohl das Weib als auch der Jerobeam, sie erfuhren die Wahrheit bis auf den letzten I-Punkt. Aber die Wahrheit war hart für sie. Der Prophet war alt, sagt die Bibel, und konnte nicht mehr sehen, Vers 4. Der Lohn für die Wahrheit sollten 10 Brote und Backwerk und ein Krug Honig sein, Vers 3. Es hat so verschiedene Parallelen, wie beim Bileam, nicht? Da war der Lohn der Wahrsagerei auch recht angemessen. Gott aber offenbarte dem Propheten die Absicht Jerobeams und seines Weibes in Vers 5. Am Ende von Vers 6 begrüßt der Prophet das Weib Jerobeams in seinem Hause mit dem Ausruf: Ich aber bin mit harten Worten zu dir gesandt. Der Prophet wusste bereits, was los war, bevor die Königin beim Propheten war. In Vers 10 dann wird dem Weibe Jerobeams das Gericht Gottes offenbart. Wie es lautet: Unglück über das Haus Jerobeams. Alles, heißt es, was männlich ist, soll ausgerottet werden. Hier heißt es, bis es mit ihm aus ist. Das ist göttliches Gericht. Und dann wird in Vers 11 gesagt, wer von Jerobeam, dem König Israels, in der Stadt stirbt, den sollen die Hunde fressen.
Und wer auf dem Felde stirbt, den sollen die Vögel des Himmels fressen. Das heißt, dass sie selbst in ihrem Tode keine Ehre haben dürfen. Das ist der Fluch der bösen Taten. Wenn aber das Weib Jerobeams in die Stadt zurückkommt, wird das Kind, der Jüngling Abija, sterben. Und dann soll ganz Israel, wie hier geschrieben steht, ihn beklagen, Vers 13, und ihn begraben. Und von dem Hause Jerobeam soll nur der eine, dieser eine überhaupt in ein Grab kommen. Für die anderen waren die Hunde da. Weil an ihm, heißt es, etwas Gutes gegen Jehova gefunden worden ist. Im Hause Jerobeams. Tja, mit dieser Schilderung ist uns wohl hinreichend Einblick in die Begebenheit damaliger Geschehnisse gezeigt worden. Das, was uns nun und jetzt sehr beschäftigt, ist der prophetische Charakter, der uns Licht und der uns Verstehen bis ins Letzte vermitteln soll, wozu uns auch das Wort des Herrn gegeben ist. Wir wollen sehen. Wie uns wohl allen bekannt ist, trug das Zehn-Staaten-Königreich den Namen Israel. Nicht mehr in Jerusalem, sondern Gott hatte es nach Samaria verpflanzt. Und wir sehen den einst an Jakob gegebenen Namen durch unseren Gott, welcher Name Israel ist gleich Gottes Streiter heißt. Demzufolge tritt dieses damalige Königreich in der Bedeutung für ganz Israel ein. Israel lag damals geistlich völlig am Boden. So haben wir auch die prophetische Erklärung dahin zu sehen, wie Israel am Boden liegt. Dieses Haus Israels ist vergleichsweise das Haus Jerobeams in ihrem geistlichen Zustand hin zum Götzendienst. Der geistliche Tiefststand Israel war wohl, wie die Bibel mit Sicherheit angibt, wie es die Schrift auch sagt, in selbiger Zeit dann prophetisch einen Sprung, als die Zeit erfüllt war. Und jetzt haben wir den Einstieg. Da hatte Israel einen Sohn. Es war damals auch der Sohn des Menschen. Hier im Text trägt er den Namen Abija. Abija heißt wörtlich in der Bedeutung übersetzt mein Vater ist Yahweh. Oder dessen Vater Gott ist. Beachten wir das. Diese Namensbedeutung ist absolut, kein Zufall in der Heiligen Schrift. Dieser Abija war der Sohn des Königs. In der späteren Weissagung in Jesaja Kapitel 7, Vers 14, ist geredet, wo es heißt, die Jungfrau wird, Punkt, 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 einen Sohn gebären. Beachten wir hier, dessen Vater war Gott. Wie dies auch schon der Name des Abija erkennen lässt, mit diesem Sohn des Königs hatte es ein Bewenden. Er war, wie wir lesen, krank geworden. Vorher war er es nicht. Aber er wurde krank. Und genau an dieser Stelle werden wir hingelenkt zu dem, von welchem es heißt, der auch vorher keine Krankheit hatte, von dem es heißt, kein Trug ist in seinem Munde gewesen. Und in Jesaja 53 ist es nach der Übersetzung Luthers formuliert, fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Geschwister, jawohl, der Herr Jesus hat unsere übelste aller Krankheiten, die Sünde, die deine und die meine auf sich genommen, sich mit ihnen eins gemacht. Der Herr ist, er hat uns die Mahlfeier heute in der ersten Stunde gestiftet, damit wir eingedenk werden, dass er für uns krank wurde. Diese Krankheit hatte zum Inhalt die Betrübnis bis zum Tode, so sagt der Herr. Ich bin betrübt bis zum Tode, dort im Garten Gethsemane. Die Todesbetrübnis unseres Herrn. Ja, das Weib des Königs hurte mit anderen Göttern, mit Göttern der Nichtigkeit. Darum spricht der Prophet Hosea in Kapitel 2, Vers 2. Denn sie ist nicht mehr mein Weib, redet Gott durch den Propheten. In ihrer Verbindung zu anderen Göttern sagt Jerobeam in Vers 2, zu seinem eigenen Weibe, verstelle dich, das heißt, niemand sollte die Wahrheit wissen. Das Weib Israel hat über 2000 Jahre versucht, zu vertuschen, was zwischen ihr, dem Weibe Israels, und dem Jüngling vor 2000 Jahren geschehen ist. Dass man den Messias gekreuzigt hat, das verbergen sie heute noch, wie sich damals in der Frage der Wahrheit sich das Weib des Jerobiam verbarg. Verbirg dich, verstelle dich in deinem Antlitz. Das Neue Testament ist, es stellt völlig in Apostelgeschichte 26, Vers 26 klar und sagt, nicht in einem Winkel ist dies geschehen, was mit dem Sohne des Königs geschah, über den es heißt, dessen Vater Gott ist. Und der Emmaus-Jünger fragt den einsamen Wanderer in Lukas 24, Vers 18, in der Elberfelder ist da eine Fußnote drin, bist du der einzige Fremdling, der in Jerusalem weilt und nicht weiß, was in ihr geschehen ist in diesen Tagen? Jeder wusste es, was geschehen war. Bist du der Einzige und der Fremdling, aber jeder Eingeborene, jeder Ansässige in Jerusalem wusste, was in diesen Tagen dort geschehen war. Aber auch Petrus, der Apostel des Herrn, bestätigt in Apostelgeschichte 2, Vers 36 diese Tatsache, indem er sagt, das ganze Haus Israel wisse nun zuverlässig, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Es war nicht verborgen. Es ist auch heute noch nicht verborgen. Aber wer es verbergen will, steht in Schuld vor ihm, dem lebendigen Gott. Aber auch wir sollen wissen, dass nichts verborgen ist, was nicht kund werden wird, sagt der Herr in Matthäus 10, Vers 26. Zurück zu unserem Thema. In 1. Könige 14, Vers 12 heißt es, wenn deine Füße in die Stadt eintreten, das heißt, bevor das Weib Israel den lebendigen Sohn bei der Rückkehr erlebt, ist nur noch die Begegnung in seinem Tode möglich. Hoffentlich haben wir verstanden. Christus starb. Denn Israel wird umkehren, steht geschrieben, zu dem starken Gott. Jesaja 10, Vers 21. Nach 1. Könige 14, Vers 17 macht sich das Weib Jerobiams, das abtrünnige Israel, auf und sie kommt zur Schwelle des Hauses. Steht geschrieben. Aber Israel weiß mit einem toten Königssohn nichts anzufangen. Warum nicht? Weil sie nicht glauben. Wird der Christus ihnen nicht zur Rettung. Wenn noch jemand in unserer Mitte ist, der sein Leben Christus noch nicht übergeben hat, ich bitte ihn, dass er das heute Nachmittag noch tut. Wir wissen nicht, wann der Herr kommt. Wir erwarten ihn täglich. Wir rechnen nicht, weil es uns verboten ist. Wir tun es nicht, weil wir es auch gar nicht errechnen können. Aber wir erwarten ihn täglich, unseren Herrn. Der Same des Unglaubens Israels ist das Haus Jerobeams. Darin wird nach Vers 10 Gott das Unglück und die Ausrottung über sie bringen, wie geschrieben steht. Alles, was männlich ist, auch der Sohn, dessen Vater Gott ist. Alles sollte dem Tode überstellt werden. Das Sündenverbundene und den Freien von Sünde, letzteren traf die Strafe der Sünde ihrer Schuld wegen. Wie wir lesen, die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Sodass er sagen wird, was sind das für Wunden, womit ich geschlagen worden bin im Hause derer, die mich lieben? Wie wenige waren es doch, die den Herrn liebten, als er hier auf dieser Erde weilte, in jenen Jahren von etwa 33,5. Und wer liebt den Herrn heute noch im Herzen? Ich habe es neulich gesagt. Wenn auch mit unserer Liebe zum Herrn nicht viel los ist, wenn auch unsere Buße, die wir im Sendschreiben lesen, fehlt, um wieder zur ersten Liebe zurückzukehren, das, was mich bewegt, ist, dass der Herr Jesus auch heute noch in seiner ersten Liebe zu uns lebt. Ja, der Sünden wegen musste der Sohn des Königs sterben, im Schattenbild des Abia einst. Und als die Zeit erfüllt war, auch der Christus, dessen Vater Gott ist. Und dann heißt es in Vers 13, und ganz Israel wird um ihn klagen. Das ist wiederum ein prophetisches Wort. Zur Zeit Jesu war es ein ganz kleines Häuflein, die am Kreuz standen. und Leid und Trauer in ihren Herzen angefüllt hatten. Zur Zeit Jesu ein kleines Häuflein in der Gedächtnisfeier des Todes Jesu gedenken wir an des Herrn Tag, dem ersten der Woche seines Leides und seines Todes, immer wieder aufs Neue, weil wir wissen, dass er's will. Es ist eine Frage der Liebe zu ihm. Die einen tun's allmonatlich, die anderen im Jahr einmal. Es ist die Frage der Liebe zu Jesus. Im Tausendjahrreich wird das in Vers 13 erwähnte Klagen von Zacharja 12, Vers 10 erwähnt. Nur nennt es sich dort Wehklage. Dort soll den Bewohnern von Jerusalem der Geist der Gnade und des Flehens gegeben werden, lesen wir. Das sind die Erretteten des millenäischen kommenden Reiches. Sie werden auf den Herrn blicken, den sie durchbohrt haben. Der Heilige Geist hat dieses Wort in Johannes 19, Vers 37 beweisführend eingesetzt. Denn alle Sünder haben Christus durchstochen, denn er hat für die Sünden der ganzen Welt, wie es geschrieben steht, gelitten. Was aber die Stelle in Johannes 19 betrifft, so wird am Ende von Vers 35 über den Speerstich gesagt, auf das auch ihr glaubet. Unsere Errettung ist beginnend einzig die Frage des Glaubens. Und in Vers 37 sagt die Schrift, so werden sie den anschauen, welchen sie durchstochen haben. Also steht dieses Durchstechen hier mit einem Anschauen in Verbindung. Die nun glauben sollten oder glauben würden. Ganz anders ist die Stelle in Offenbarung 1,7 zu verstehen. Dort ist sein Kommen in Wolken und das Sehen jedes Auges mit Wehklage verbunden. Und das betrifft die Gottlosen in erster Linie. Dann wird in 1. Könige 14, Vers 13 gesagt, dass Abia allein in ein Grab kommen soll. Es war gesagt, dass der Same des Unglaubens das Haus Jerobiams war. Darum sollte niemand grabesverbunden werden vom Hause Jerobiams. Vers 11, Hunde sollten sie fressen. Als nur allein der Sohn des Königs. Er sollte Grabeswürde besitzen. Und seine Auferstehung ist wahrhaftig Grabeswürde und noch mehr als diese. Daher weist das Wort hin,
auf das Auferstehungsgrab Jesu. Der Unglaube kam nicht mit Christi auf oder kann nicht mit Christi Auferstehung verbunden werden. In Johannes 19, Vers 41 heißt es darum: In welche Gruft noch nie jemand gelegt worden war. Er sollte allein in ein Grab kommen. So hatte allein der Herr darin gelegen. Das war die Gruft des Arimathea. Wir kennen die Zusammenhänge. Zwar hatte man sein Grab bei Gesetzlosen bestimmt, nämlich bei den Hunden. Aber bei einem Reichen ist er gewesen, wie geschrieben steht, in seinem Tode. Abija war nicht für das Hundegrab bestimmt. Der Unglaube hat keine Gemeinschaft mit dem Auferstehungsgrab Jesu. Und zum Schluss ist in Vers 13 wegen des Grabes gesagt, weil an ihm, dem Abija, etwas Gutes gegen Jehova, den Gott Israels, gefunden worden ist, im Hause Jerobeam. Im ganzen Hause Jerobeams ist an einem einzigen etwas Gutes gefunden worden. Ein Bild auf unserem Herrn Jesus. Das ist eine gewaltige Aussage, mit der wir hier zu tun haben. Mitten im Unglaubenshause Jerobeams, das ist Israels, sieht Gott an dem einen etwas Gutes. Hier erkennen wir den Christus nach der Aufnahme unserer Sünden, unserer ganzen Sündenlast, nicht unsere Sünden am Kreuz, aber die Herkunft. Als Sohn Gottes war das Gute. Er konnte sagen, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Dem in Vers 14 angekündigten König über Israel wird Gott erwecken. Das ist der Christus im Blick auf das kommende Gericht der 70. Jahrwoche nach Daniel 9. An jenem prophetischen Tag wird das Unglaubenshaus Jerobeams ausgerottet. Dies betrifft den Unglauben Israels. Der Fanatismus der Orthodoxie heute noch. Am Ende der Tage. Und dann heißt es, interessant ist, und was, steht hier, und was, also sehen wir die prophetische kommende Situation und in dem und was die Ausrottung Jerobeams soll sogar jetzt sein. Vorerfüllung zur Zeit Jerobiams mit der Vollerfüllung des Unglaubens und des Götzendienstes bei Israel in kommenden Tagen. Wir freuen uns, dass der Herr, unser Gott, uns Klarheit gibt in seinem Wort. Wir möchten die Geschwister bitten, darüber noch nachzusinnen, aufzunehmen, das Wort des Herrn zur Auferbauung unserer Seelen, zur Stärkung des Leibes der Gemeinde des Herrn. Amen.